Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen, liebe Gäste, beim Forschungsfunk, bei dem Podcast zur Wissenschaft der Technischen Hochschule Deggendorf. Wer uns schon öfter gehört oder gesehen hat, wird feststellen, dass ich diesmal alleine bin, also ohne meine Kollegin Alina. Aber ich glaube, ich werde es auch hinbekommen einigermaßen. Und ich bin ja nicht wirklich alleine, denn wir haben wieder einen sehr interessanten Gast hier bei uns. Und das Thema, das uns diesmal beschäftigen wird, heißt Beyond Snow. Und es geht darum, wie Regionen, die sehr stark auf den Wintertourismus abstellen, die davon leben, von Skifahrern, von Snowboarderinnen, von Langläufern, wie die damit zurechtkommen, wenn durch den Klimawandel immer weniger Schnee sein wird. Und wenn man ein bisschen zurückblickt auf die letzten Wochen, kann man das ja auch hier im Bayerischen Wald, wir sitzen ja in Deggendorf direkt vor dem Bayerischen Wald, schon sehen, dass es zumindest für die Regionen, die ein bisschen niedriger sind, schon arge Probleme mit sich gebracht haben. Heute bei uns ist Carmen Mentil. Hallo Carmen.
Hallo.
Carmen, du arbeitest beim Projekt Beyond Snow am European Campus der Technischen Hochschule in Pfarrkirchen und wirst uns heute sicher ein paar Fragen, die wir zu dem Thema und die auch die Leute zu dem Thema haben, beantworten können.
Ja, sehr gern.
Carmen, wie gesagt, das Projekt heißt Beyond Snow. Es geht um die Stärkung der Widerstandskraft von Regionen, die vom Wintersport hauptsächlich abhängig sind. Es ist ein internationales Projekt mit insgesamt 13 Partnern, glaube ich, aus dem Alpenraum und dem Bayerischen Wald. Lassen Sie erstmal drauf schauen, wer ist da alles dabei und wie sieht dieses Forschungsprojekt so grob aus?
Ja, vielen Dank, dass ich das heute vorstellen darf. Wir arbeiten jetzt seit 2022 schon an dem Projekt und der Lead-Partner ist die EURAG Research in Bozen. Und es hat sich ein Konsortium von 13 Partnern gefunden aus Österreich, aus Italien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland.
Okay.
Und wir arbeiten gemeinsam in 10 Pilotregionen und fokussieren uns hier auf die Zukunftsthemen im Wintertourismus, auf die Zukunftsthemen im Zusammenhang mit Klimawandel in Skigebieten und wie kann eine Tourismusregion gut damit umgehen. In Bayern sind beispielsweise 2 Pilotorte dabei mit dem Gemeindenetzwerk Allianz in den Alpen Balderschwang im Allgäu. Sehr interessante Strukturen und Ausgangssituationen. Und wir, die TH Deggendorf, arbeiten in der Tourismusregion am Großen Arber, im Skigebiet und in der Umfeldregion und haben hier versucht und versuchen nach wie vor gemeinsam mit den Stakeholdern vor Ort gute neue Wege für die Zukunft zu finden. Wie kann es weitergehen im Winter?
Wie gesagt, wir sitzen hier in Deggendorf, also direkt in unmittelbarer Nähe zu der Großen Arber-Region. Als ich aus den Winterferien zurückgekommen bin, hat mir eine Kollegin erzählt, sie wollten zum Skifahren gehen, zum Arber, sind hingefahren, haben eine Stunde lang nach einem Parkplatz gesucht und sind dann wieder heimgefahren. Enttäuscht natürlich. Das klingt mir ein bisschen mehr nach Overtourism als nach Beyond Snow momentan.
Genau.
Oder zumindest an solchen Tagen.
Ja, genau. An optimalen Skitagen, wunderbare Wetter und Schneeverhältnisse, da kann das tatsächlich passieren. Da sind die Parkplätze einfach zu wenig, da sind die Shuttle-Dienste nicht in ausreichender Zahl vorhanden. Es sind allerdings auch sozusagen ausgewählte wenige Tage. Die Skigebietsbetreiber bemühen sich da natürlich um Lösungen. Es ist aber auch aufgrund der Topografie gar nicht so einfach, hier einfach ein großes neues Parkplatzangebot zu schaffen. Wichtig ist, dass hier das Skigebiet nicht alleine ist. Es geht ja um die Region rund um den Großen Arber und eine Entzerrung kann nur stattfinden mit den anderen Akteuren, mit den anderen touristischen Institutionen, sei es jetzt die Langlaufgebiete, Bretterschachen oder sei es natürlich museale Angebote, sei es Wellness im Hotel, sei es Winterwandern, Schneeschuhwandern. Also die Gesamtheit des sehr attraktiven Winterangebots kann auf den Hängen, auf den Pisten entzerren. Und dahin geht die Richtung. Natürlich auch der Plan, weitere Shuttlebusse auszubauen. Ab Bodenmais, ab Bayerisch-Eisenstein die Linien zu verstärken, damit Gäste vermehrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Und trotzdem, Kapazitätsengpässe wird es im Skigebiet trotzdem geben, weil es gibt da ein Phänomen, das ist sehr interessant, in den umgebenden Skigebieten mit weniger oder gar keinen Beschneiungsanlagen, mit vielleicht ungünstigeren Hanglagen, gibt es weit schneller keinen Schnee und keine Möglichkeit, Ski zu fahren. Und die Stammgäste dort fahren Skifahren, es ist nicht möglich, man dreht um und fährt zum großen Aber. Und der Aber profitiert im Prinzip von diesem Klimawandel, von diesen weniger Schneehöhen, weil mehr Gäste zu ihm kommen. Und das wird in Zukunft steigen. Aber wird natürlich investiert in gute, sehr auch energieeffiziente Beschneiung. Und man bietet ein gutes Angebot. Und von einer Großregion hat man plötzlich den Quellmarkt.
Ne? Ja. Wenn man jetzt die Infrastruktur ausbaut, die Verkehrssysteme, ÖPNV und so weiter, ist natürlich eine gute Sache, insbesondere im ländlichen Raum. Aber wenn man sich darauf so stark fokussiert, lenkt es nicht auch ein bisschen ab von dem eigentlichen Thema, nämlich dem Klimawandel, mit dem man sich auch beschäftigen sollte?
Das sind die zwei Ebenen. Also ich denke auch den Skigebietsbetreibern in allen unseren Pilotregionen, insbesondere im Großen Aber, ist es bewusst, dass Klimawandel hier ist. Wir haben diesen Winter 2025 weniger Niederschlag als jemals zuvor, laut Wetteraufzeichnungen und Schneemengenaufzeichnungen. Dessen ist man sich mittel- und langfristig bewusst und die Planungen und Überlegungen gehen ja in diese Richtung. Aber wenn an einem schönen Samstag, wie du eben gesagt hast, hier sehr viele Pkw anstehen, die Leute natürlich sich mit den Kindern im Auto ärgern, ich kann jetzt nicht Skifahren, ich muss umdrehen, selbst die Umdrehsituation ist schwieriger, dann muss man kurzfristig agieren. Ja. Ich glaube, diese zwei Ebenen spielen zusammen. Das kurzfristig auch Troubleshooten und das lang- und mittelfristig planen, wie kann es weitergehen, wenn wir dann wirklich mit weniger und weniger Schnee auskommen müssen.
Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Interessenskonflikt, dass man sagt, okay, einerseits wollen wir unsere Anlagen, die wir haben, maximal ausnutzen, aber natürlich nicht so, dass die Leute keinen Parkplatz finden oder am Lift ewig lang anstehen müssen und wir sozusagen Überkapazitäten an Touristen haben. Die Frage ist halt, wie man das so ins Lot kriegt, ne? Dass man sagt, okay, wir sind optimal ausgelastet, aber es ist auch nicht zu viel.
Ich glaube, diese Gratwanderung haben alle Skigebiete, dass sie im Wochenends und an guten Wettertagen das Nadelöhr entsteht und dass vielleicht an sehr guten Wochentagen die Situation entspannter ist. Und dass es oft an Wochenenden wieder vielleicht regnet oder schlechte Schneebedingungen hat. Mit dem jonglieren die Skigebietsbetreiber immer schon, sage ich, sind da sicher sehr flexibel, bemühen sich aus meiner Sicht nach bestem Wissen, hier optimale Bedingungen für die zuströmenden Gäste zu schaffen.
Du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass ihr ein Konzept gemacht habt, dass ihr eine fertige Strategie im Grunde habt für die große Aber-Region. Die soll natürlich nicht in der Schublade bleiben, sondern soll Eingang finden ins Leben, in die Vermarktung des Ganzen, aber auch in die ökologische Betrachtung des Ganzen. Wie geht es da weiter?
Also es wurde gemeinschaftlich mit der Region ein Konzept erarbeitet, das derzeit in der Abschlussphase sich befindet, in der Endredaktion sich befindet.
Also das ist, entschuldige, dass ich dich unterbreche, das ist auch aus meiner Sicht ganz wichtig nochmal zu betonen. Also ihr habt nicht als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler irgendwas im Büro erarbeitet, sondern ihr habt es gemeinsam mit der Region gemacht.
Genau, ne? Das war ein intensiver Prozess mit partizipativen Methoden, kann ich dann gerne noch mehr darüber berichten. Und das Konzept selbst entstand aus einer Analysephase der Region mit Interviews, mit bilateralen Gesprächen, auch mit natürlich Desk-Research-Methoden. Man kam auf ein sehr ausgeprägtes Stärken-Schwächen-Profil und mit diesen Erkenntnissen geht man in Veranstaltungen, in Workshops, Projekt Beyond Snow sind das die Co-Design Laboratories. Mhm. Also gemeinsam co-designt man sozusagen im Labor, in Versuchsmethodik, entwickelt man neue Ideen, bringt auch in Planung und in Umsetzung befindliche Projekte ein und formt so das Gesamtkonzept. Das besteht im Prinzip aus einer klaren Zielsetzung, wo will die Region hin, mit strategischen Leitaussagen. Wir wollen mehr Nachhaltigkeit, wir wollen mehr, weniger Urlaub, was auch immer die Aussagen dann sind. Und demnach entwickeln sich Handlungsfelder und in den Handlungsfeldern sind konkrete Maßnahmen festgeschrieben mit einer Umsetzungsplanung. Das ist so der klassische Aufbau einer Strategie, eines Konzeptes. Mhm. Und interessant sind dann die Handlungsfelder, die am Aber entstanden, gemeinschaftlich. Das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt Ganzjahrestourismus. Mhm. Weg von dem starken Schwerpunkt Winter, wirklich Entzerrung der Saisonalitäten. Der Aber soll ein 365-Tag-Familienberg werden. Dann starke Schiene Nachhaltigkeit in Richtung Verbesserung Mobilität, Verbesserung aber auch der Nachhaltigkeit in den Betrieben, Hotellerie und Gastronomie und auch in einer Optimierung und Vertiefung der Kooperation über die Grenzen hinweg. Wir sind ja hier nicht in einer Gemeinde, sondern sind mindestens auf östlicher Seite Bayerisch Eisenstein und Bodenmais und wir haben den Lammer Winkel. Also wir haben eine relativ große Region, die es gilt, gemeinschaftlich zu entwickeln.
Und man hat zwei Interessengruppen. Einerseits die Menschen, die da leben, die davon leben, aber die auch da mitleben. Und natürlich die Touristen und Touristinnen, die hier hinkommen, die natürlich auch bestimmte Bedürfnisse haben, die man alle adressieren muss.
Genau.
Zur Zufriedenheit.
In dem Fall zum Beispiel banden wir bestehende Gästebefragungen ein. Man kann natürlich auch aktuelle Gästebefragungen durchführen. Aufgrund der sehr knapp verfügbaren Zeit haben wir auf bestehende aktuelle Gästebefragungen zurückgegriffen und die einfließen lassen, auch in die Erkenntnisse. Was will der Winterurlauber tatsächlich aber im Winter tun? Der will ja nicht mehr 7 Tage Skifahren. Die Zeiten sind ja eh vorbei. Man will ja auch Eislaufen gehen, wandern gehen, wellnessen gehen, mit den Kids einmal in ein Freizeitzentrum gehen, umliegende Städte besichtigen.
Du hast es schon angedeutet, wenn man so eine Strategie entwickelt, hat man einerseits viele Stakeholder oder Leute oder Interessensgruppen im Boot. Wo muss man da die Hebel ansetzen, damit sowas am Ende auch wirklich in einer Strategie mündet, mit der alle gut leben können?
Also the classic sozusagen, auch bei Beyond Snow, man arbeitet über die Observer in diesen Projekten und die Observer sind diese wichtigen Multiplikatoren einer Region. In unserem Fall ist das Ostbayern-Tourismus, die auch bei der Auswahl halfen, mit welchem Skigebiet konkret gearbeitet wird. Auch das Skigebiet selbst muss dann sozusagen teilnehmen wollen, darf natürlich nichts aufoktroyiert werden, sondern sie müssen wollen. Genau. Und dann hat man schon die Geschäftsführung, vielleicht die Marketingabteilung des Skibetriebs im Boot. Dann holt man sich immer die Sitzgemeinden ins Boot, in dem Fall Bodenmais, Bayerisch Eisenstein in erster Linie und eben dann auch Lammer, Winkel, Lohberg. Man holt sich die Bürgermeister mit den passenden Gemeindevertretern ins Boot. Man aktiviert Tourismusinformationsstellen, Tourismusdirektoren, Direktorinnen und die helfen dann, passende oder interessierte Leute einzuladen für die Veranstaltungen, die dann eifrig mitdiskutieren, die wirklich das System eigentlich wirklich befruchten, weil wir haben natürlich unseren Fokus. Jeder ist auch beruflich in seinem Fokus drin und je breiter die Masse ist, die du ansprichst und die du einlädst, umso eigentlich wirklich inspirierendere Ergebnisse kommen.
Also wir erleben das ja in vielen Feldern, diese Transformationsprozesse, die bringen Zumutungen mit sich, die bringen Veränderungen mit sich, mit denen man sich vielleicht abfinden muss oder gegen die sich manche wehren. Gibt es irgendein Rezept, das ihr hattet, mit dem ihr dann das Eis gebrochen habt? Weil, wie gesagt, es sind so viele Interessensvertretungen, die teilweise ja diametral entgegenstehen, die dann alle dahin zu bringen, dass man doch eine Strategie findet. Gibt es so einen Icebreaker?
Also sehr operativer Icebreaker, sehr toll gewesen, war eine gemeinsam veranstaltete Studienfahrt, wo du dich in einen Bus begibst mit einer Teilnehmergruppe aus der Projektregion und du fährst gemeinsam und schaust dir was anderes an. In dem Fall, wir sind nach Österreich gefahren, wir sind nach Werfenwenn gefahren, wir sind am Katschberg gefahren. Das sind zwei ausgezeichnete Tourismus- und Wintersportregionen, die sich nachhaltig entwickelt haben. Und man schaut sich viel an und man diskutiert. Es war wirklich auch sehr, sehr gut organisiert. Aber der eigentliche Mehrwert ist im Bus, bilateralen Gespräche, der Kontaktaufbau, der Spaß. Wir haben dann auch genächtigt, einfach dieses gemeinsam beim Abendessen zusammensitzen, sitzen und plaudern und sich näher kommen. Und jetzt ist es einfach, Handy in die Hand, anrufen, alles sind per Du. Das war ein Icebreaker. Ja. Auf lange Sicht Erfolg würde ich immer sagen, Icebreaker sind wichtig, aber der langfristige Erfolg ist dann, wenn du vor Ort einen wir nennen ihn den Kümmerer, diese Person hast, weiblich oder männlich, die sich mit wirklich vollem Engagement, mit vollem Herzen um dieses Thema annimmt, die losgelöst von einer Beratung und von EU-Projekten und von Förderungen, etwas machen will und alles daran setzt, das gemeinsam mit anderen Akteuren, Akteurinnen umzusetzen.
Um einfach auch die Begeisterung dafür, dass die Menschen dafür brennen.
Ohne die geht's nicht.
Ohne die geht's nicht. Ihr wart auch in Balderschwang. Balderschwang, ja. Anderes Gebiet. Was ist da anders im Vergleich zum großen Aber? Die Gegebenheiten oder sind es die Menschen, die vielleicht ein anderes Mindset haben? Was ist da anders?
Ich sehe aus Sicht der Projektbearbeitung einen strukturellen Unterschied. Während wir am Aber, wie eben genannt, mindestens drei, vielleicht eine vierte Gemeinde haben, zwei Landkreise, eine Besitzstruktur vom Skigebiet Fürstliche Hohenzollern ist in Balderschwang. Es ist eine Gemeinde mit einem Gemeindeskigebiet, mit einer sehr engen Community, die jeder kennt jeden, das hatten wir zum Beispiel nicht. Jeder kennt jeden, könnte auch vielleicht leichter zu Konfliktsituationen kommen, weil man ist per Du und man kennt ihn schon ewig, spricht man vielleicht anders miteinander, kommt vielleicht schneller zu Lösungen. Man geht vielleicht tiefer hinein, weil man sich eben gut kennt. Hier ist das Leadership tatsächlich beim Bürgermeister, der tatsächlich auch die Problematik des Klimawandels erkannt hat. Also sehr unterschiedliche Strukturen, nicht gut, nicht leicht vergleichbar.
Okay. Also sind weniger Leute dabei, dann ist es meistens einfacher, ne?
Aber die Balderschwang haben mehr. Balderschwang kamen zu den Sitzungen bis zu 200 Leuten.
Okay. Na, aber ich meine, man hat weniger verschiedene Interessensgruppen, natürlich, wo jeder sagt, aber was ist mit mir? Genau. Du kommst ja aus Österreich, was man sympathischerweise auch an deiner Sprache merkt. Und Österreich ohne Skifahren geht ja quasi gar nicht, aber auch Österreich, hast du gesagt, und auch Frankreich bereiten sich genauso mit drauf vor, auf diese Themen oder bestimmte Regionen dort. Du hast Werfenweng genannt und hast Katschberg genannt, die beide nicht nur gute Skigebiete oder schöne Skigebiete sind, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit schon längere Zeit nach vorne geschoben haben. Katschberg bezeichnet sich sogar als klimaneutrales Skigebiet, also bezeichnet sich selbst so und ist es hoffentlich auch. Was können wir in Bayern von den Österreichern lernen, die da ja wohl schon ein paar Schritte auch voraus sind vielleicht?
Also einerseits möchte ich mir es gar nicht anmaßen, Tipps zu geben, aber was mir vielleicht in der doch jahrzehntelangen Beratung aufgefallen ist, ist in Österreich, in den genannten Skigebieten, ist halt eine hohe Abhängigkeit vom Tourismus. Es ist das wirtschaftliche Standbein. Daher ist auch der Druck größer, etwas zu tun. Mhm. Man hat keine Optionen, würde ich sagen, oder wenig. Vielleicht ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Handel. Aber im Prinzip der Tourismus, mit dem lebt und stirbt das Dorf. Und von dem her ist der Handlungsdruck größer. Und wir haben Weng sehr viele Jahre betreut, sehr viele Projekte beraten. Hier kommt wieder das ins Spiel. Gutes Leadership, sehr feinfühlig, umsichtiges Leadership, gepaart mit der Bereitschaft, sich zu öffnen für externes Know-how, aber auch für die Beteiligung in der Gemeinde. Sehr offene Prozesse, sehr einladende Prozesse zu gestalten, das sind die Hebelwirkungen. Und was dazu kommt in Österreich, sehe ich vielleicht ein bisschen stärker als in Bayern, ist doch auch von Bundesebene die starke Unterstützung. Wir haben jetzt zum Beispiel über die Bundesebene ein Umweltzeichen für Destinationen. Mhm. Man kann sich darum bewerben, man kann sich hier beraten lassen, man bekommt ein Umweltzeichen. Ich glaube, da wird schon von staatlicher Seite her auch gepusht, auch über einen touristischen Masterplan, alles in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern. Das würde ich mir manchmal mehr noch für Bayern wünschen, dieses zentrale Vorgaben, Empfehlungen, Beratung, Tipps dazu und dann die lokale Umsetzung mit interessierten Leistungsträgern, Bürgermeisterinnen etc.
Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich einerseits wichtig, um den ökonomischen Status zu erhalten oder im positiven Sinne zu verändern. Ist es eigentlich auch eine Sache, die Touristen dann interessiert oder wo sie sagen, okay, wir gehen lieber in ein nachhaltiges Skigebiet als in eins, das sich um dieses Thema nicht kümmert? Ist das auch so eine Art Marketing-Sache, mit der man auch arbeitet?
Natürlich, und es gibt den sehr bekannten Gap zwischen einer Befragung, würdest du lieber in ein nachhaltiges Hotel gehen oder, und man sagt sehr gerne, ja, natürlich gehe ich in ein nachhaltiges mit ganz viel Umweltsiegeln und Green Labels. Aber am Ende des Tages sieht man in der Realität, dass auch sehr stark nach Preis-Leistung gebucht wird. Und wenn Preis-Leistung gleich hoch ist, dann geht man wohl in das Nachhaltige. Aber sobald hier ein Unterschied oder gleich, ja, messbar ist, geht man im Prinzip, man bucht ganz anders, als man bei Umfragen antwortet. Das wird auch stark beforscht. Da laufen ständig dazu Arbeiten, weil es interessant ist und die Frage einfach auch offen ist, was ist der Hebel? Was sind die Hebel, damit hier über ein Umdenken hinaus auch ein Umhandeln passiert?
Ich meine, schön wäre es ja, wenn es so funktioniert, dass man damit auch die Gebiete, die sich jetzt um die Nachhaltigkeit weniger kümmern, irgendwie auch unter Druck setzt und sagt, ihr müsst es auch sein. Weil wenn die Leute noch mehr zu mir kommen, habe ich ja wieder mit meiner Klimaneutralität ein Problem, weil eigentlich muss ich ja die Anreisekosten und sowas in so ein Thema mit einrechnen. Aber wenn sich es dann wieder verteilt, weil eben alle auf das Thema Nachhaltigkeit achten, dann hat man, glaube ich, hat man schon was erreicht aus meiner Sicht.
Ja, und das mit dem klimaneutralen Wintersport oder auch Sommersportorten sehe ich persönlich relativ kritisch. Da muss man halt schon sehr aufpassen, weil genau das, was du jetzt erwähnt hast mit der Anreise, die wird nie mit eingerechnet. Mhm. Vor Ort kann man sehr wohl gut und sehr effizient arbeiten, den Fußabdruck, den ökologischen senken, keine Frage, alles gut. Im besten Fall Richtung Klimaneutralität arbeiten, auch in der Hotellerie. In einzelnen Strukturen ist das schaffbar mit großen Anstrengungen, aber eine Urlaubsreise, sobald ich die Anreise mitrechne, ist es fast unmöglich. Ja. Ja. Ich glaube, es ist unmöglich. Das sehe ich sehr kritisch und da muss man aufpassen, nicht ins Greenwashing zu kommen.
Ja. Am Ende eures Projekts, das wird jetzt dann im Oktober diesen Jahres sein, also Oktober 2025, wird Beyond Snow enden. Da sollen zwei Leitfäden für diese beiden Regionen stehen. Was wird da drinstehen oder wie, was wird da damit passieren aus deiner Sicht von heute?
Die TH Deggendorf ist hier beauftragt worden, diese zwei Leitfäden zu erstellen für alle 10 Pilotregionen und darüber hinaus. Also das Leitfaden in einem EU-Projekt ist immer in Folge nutzbar für alle. Das wird publiziert, das wird herausgegeben, damit wirklich alle Tourismusregionen sich das anschauen können, downloaden können und nutzen können. Und im ersten Leitfaden wird der Prozess der Erarbeitung einer Strategie beschrieben, Schwerpunkt Partizipation, Beteiligungsorientierung, welche Methoden, Formate kann man anwenden, um gut mit Leuten zu arbeiten, die ihre initialen Ideen einbringen, die ihre Umsetzungsprojekte einbringen und wie kann man diese Teilhabe fördern, entwickeln und was sind, wie wir vorher gesagt haben, die Icebreaker, die es braucht und die Erfolgsfaktoren. Und der zweite Leitfaden fokussiert mehr auf die inhaltliche Linie der Strategie. Wie sollte sie ausschauen im besten Fall? Klassisches Modell mit Analysephase, Stärken-Schwächen-Profilen, Zielformulierungen, Handlungsfelder, Umsetzungsmaßnahmen und ein Zeitplan für die weitere Umsetzung. Also sehr klassischer Ablauf, den wir gern einfach publizieren, weil wir sozusagen, da wurde jetzt nichts Neues entwickelt, nichts Neues beforscht, sondern bekannte, gute Realitäten und Erfahrungen niedergeschrieben.
Ich glaube, bei der AWA-Region ist es so, dass die noch ungefähr 30 Jahre haben. Sind 30 Jahre ein langer oder eher ein kurzer Zeitraum? Ich meine, wenn ich dann Leitfaden habe von jetzt ab, und habe noch 30 Jahre Zeit, ist es dann so, dass ich sagen kann, na okay, den habe ich und dann schauen wir mal? Oder ist es so, dass man sagt, okay, wir müssen diese 30 Jahre effektiv nutzen und jetzt anfangen, dass wir das langsam auch, weil wenn wir die Leute mitnehmen, wissen wir ja, kann man das nicht von heute auf morgen machen. Nur mal, um einzuschätzen, ob das eine lange Zeit, ob man sagt, naja, ist ja noch ewig hin, wie man bei uns so sagt, oder ist es gar nicht so ewig hin?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Tipping Points drauf an, oder? Auf die Kipppunkte. Wir sehen heuer einen Winter mit weniger Niederschlag als jemals zuvor gemessen. Wenn das so weitergeht, dann haben wir keine 30 Jahre mehr. Wenn nächstes Jahr wieder ein guter Winter ist und der übernächste womöglich wieder ein guter, niederschlagsreicher Winter, ein kalter, dann wird das gebremst und wir haben möglicherweise 30 Jahre Zeit. Also es gibt keine Vorgabe, keinen sozusagen gültigen Leitfaden, der uns über die nächsten Jahre begleitet. Ich glaube, man muss sehr hohe Flexibilität mitbringen. Man muss sich für Alternativen rüsten. Das, glaube ich, ist ungefragt. Und Leitfäden geben nur sozusagen eine Leitlinie, Aber die Entscheidungsträger, Trägerinnen müssen jetzt wirklich, sind wirklich gefragt zu agieren.
Naja, also das ist ja auch unser Wissenschaftsverständnis, dass wir sagen, wir können euch Fakten geben nach dem heutigen Stand der Situation, der morgen, je nachdem, bei Tipping Points anders sein kann. Aber die Entscheidungen müsst ihr treffen und die Entscheidung müsst ihr gemeinsam mit den Menschen treffen. Wir können euch nur dabei unterstützen, damit ihr einfach mehr Evidenz habt, was passieren kann oder was vielleicht nicht passiert. Ich danke dir ganz herzlich. Ist ein super interessantes Thema, auch ein Thema, das uns sicher hier intensiver beschäftigt in den Bergregionen als woanders, wo die Leute natürlich auch eher dann diese Painpoints haben, wo sie merken, okay, heuer war gar nichts bei uns mit Schnee. Deswegen umso wichtiger halte ich das und umso wichtiger, glaube ich, ist es auch, dass wir miteinander sprechen, Forscherinnen wie du und wir, die versuchen, das Ganze in die Gesellschaft und in die Politik zu tragen durch solche Podcasts. Also vielen Dank fürs Dasein, für die interessanten Informationen und wir hoffen natürlich sehr, dass die Sachen, die ihr ausgearbeitet habt und die empfiehlt, auch Resonanz finden und Akzeptanz finden. Vielen Dank, Carmen, dass du da warst.
Danke. Dankeschön.
Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich auch vielen Dank, dass Sie dabei waren oder dass ihr dabei wart. Und wir verabschieden uns hier aus dem Kommunikationslabor der Technischen Hochschule Deggendorf. Bis zum nächsten Mal. In einem Monat hören wir uns wieder. Vielen Dank, Carmen.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.